Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Anne-Françoise Weber und heißt Sie willkommen zu einer Sendung, in der es um die Suche nach Gott an etwas unerwarteten Orten geht. Manche Menschen finden ihn mitten in einer als gottlos geltenden Großstadt oder im Fitnessstudio oder eben hier.
Gott sieht auch, wenn du deine Hose runterlässt und endlich loslässt und alles, was dich belastet, rauskommt. Der ganze Kummer, der ganze Ärger, der ganze Schmerz, die ganze Wut, die ganze Scheiße. Deshalb habe ich Gott in meine Toilette gehängt, weil ich dachte, ich tue ihm was Gutes.
Das sagt Rebecca Weinmann. Naja, eigentlich rezitiert sie eher, denn die evangelische Pfarrerin hat beim ersten interreligiösen Preacher Slam in Berlin mitgemacht. Poetry Slams, diese spontanen Dichterwettbewerbe, die sind schon etwas länger schwer in Mode. Science Slams und Song Slams sind inzwischen gefolgt. Seit ein paar Jahren gibt es nun auch schon Preacher Slams, zum Beispiel bei evangelischen Kirchentagen. In Berlin fand vor kurzem ein interreligiöser Predigerwettbewerb statt, unter dem einigenden Titel One Love, One God. Angehörige von immerhin vier verschiedenen Glaubensrichtungen standen da auf der Bühne. Elmar Krämer war dabei.
Das Uranierhaus in Berlin, unweit des Kurfürstendamms, ist ein traditionsreicher Ort, wenn es darum geht, den Besuchern komplexe Sachverhalte verständlich zu präsentieren. Wissenschaftliche Vorträge und Diskussionsrunden stehen ebenso auf dem Programm wie Comedy-Shows, Workshops und Ausstellungen. An diesem verregneten Winterabend hat hier ein neues Format Premiere.
Liebes Publikum, herzlich willkommen in der Urania zu diesem denkwürdigen Abend, zu diesem ersten interreligiösen Preacher Slam.
Simon Klaas, evangelischer Vikar in Cottbus, Urania-Programmbeirat und Organisator der Veranstaltung.
Es gibt viele Menschen, die immer wieder versuchen, die Religionen zusammenzubringen, in den Dialog zu bringen. Und wir tun das heute, auch hier heute Abend.
Eine gute Predigt sei wie ein Gedicht, heißt es im Veranstaltungsinfo. Ein Gedicht als Ausdruck einer Sehnsucht und an diesem Abend einer Proklamation des eigenen Glaubens und einer sehr persönlichen Auseinandersetzung mit Gott, in welcher Gestalt auch immer.
Vier Religionen sind heute bei dem Preacher Slam vertreten: Juden, Christen, Muslime und ein Bahai.
Auf der Bühne werden im Laufe des Abends eine evangelische Pfarrerin, ein Rabbiner, ein Autor und drei Poetry Slammer stehen. Sami El Ali ist Mitglied einer islamischen Poetry Slam Gruppe. Seine Texte machen deutlich, eine Auseinandersetzung mit Gott kann sehr weit ausgelegt werden.
Ich setze mich dann doch eher mit so Fragen auseinander, die gesellschaftlich relevant sind, wie zum Beispiel, ob der Islam zu Deutschland gehört.
Und bitte gib mir nur eine Sekunde und ich spucke alle meine Wörter aus meinem Munde und alle deine Leute werden durch meine Wörter verwundet. Deine sogenannte Alternative geht heute vor die Hunde. Ihr seid keine Alternative, nur alte, naive, verhaltenslabile, gespaltene Familie von all diesen Tieren im Walde vertrieben, zu kalt für die Liebe. Und es ist unerhört, dass Nicht-Muslime sagen, dass der Islam nicht dazu gehört. Leute, das ist zugestört. Ich glaube, das können wir selbst entscheiden, denn wir sind Deutsche und Muslime zur selben Zeit. Wir können dir diese Welt hier zeigen.
Sami El Ali ist kein Prediger, aber ein Routinier auf der Bühne, wie sich zeigt. Ebenso wie die erste Frau an diesem Abend.
Unsere nächste Slammerin ist Anna Ester. Sie ist in Weißrussland geboren und in Baden-Baden aufgewachsen. Und es hat einige Zeit gebraucht, bis sie sagen konnte: Ich bin eine jüdische deutsche Frau.
In einem bewegenden Text berichtet sie von einem Familienerbstück, einem Geschenk ihrer Bube, Jiddisch für Großmutter, einer Holocaust-Überlebenden.
Dann greift sie in die Schachtel und hält ihn vor mir her, mein erster Davidstern. Es ist 1941 und Bube ist gerade 2 Jahre alt. Doch im Gegensatz zu mir ist Bube kein glückliches, kein unbeschwertes Kind und der Wind, der durch ihre Haare weht, trägt Tausende von Seelen in sich. Er trägt sie einfach fort und sammelt sie an einem Ort, den ich gern Himmel nennen würde. Nur bin ich mir nicht sicher, ob es damals einen Himmel gab.
Das Publikum lauscht gebannt den Worten der jungen Frau, die ruhig, sehr persönlich und äußerst eindrücklich vom dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte und ihrem Leben als Jüdin in Deutschland berichtet.
Höre mich, Deutschland! Deutschland, höre! Wir sind ein Teil von dir, ob es dir gefällt oder nicht. Mein liebes Deutschland, wir gehen nicht. Vielen Dank.
Nach zwei versierten Slammern tritt Shanam Izadbana auf die Bühne. Der Anhänger des Bahai-Glaubens hat sich in mehreren Sachbüchern mit Religiosität auseinandergesetzt.
Die Zeit steht für keinen von uns still. Dieses Leben gleicht nur Farben auf einem Bild. Sekunden verfliegen, Momente schwinden, auf das der Mensch die Ewigkeit findet. Heute und morgen, auch das wird vergehen. Kummer und Sorgen, auch das wird vergehen. Sonne oder Regen, auch das wird vergehen. Ruhm oder Elend, auch das wird vergehen. Und was bleibt, ist die Liebe zu Gott und der Dienst an der Menschheit. Denn wäre die Welt eine Wüste, wären wir das Sand. Die Menschheit ist nur eine Familie und wir sind alle verwandt. Vielen Dank.
Der Auftritt des iranischstämmigen Wiesbadeners zeigt, die Auseinandersetzung mit Gott im Rahmen eines Slams ist nicht nur möglich, sondern auch äußerst unterhaltsam.
Vielen Dank.
Für viele im Publikum, die auf moderne Predigten gehofft haben, ist dies vielleicht der erste wirkliche Teil Preacher-Slam an diesem Abend.
Das war die Stimme eines orientalischen Christen. Nun zu einer okzidentalen Christin. Rebecca Weinmann.
Die evangelische Pfarrerin ist 36 Jahre alt und kam von der Predigt zum Poetry Slam.
Ich glaube, das ist der Nachteil, den man als Pfarrer gegenüber einem Poetry Slammer hat, der bei sowas mitmacht. Ein Poetry Slammer schreibt Texte immer wieder fürs Publikum, testet sie deshalb auch immer wieder vor dem Publikum. Mein Text aber heute ist tatsächlich für heute geschrieben und das ist in der Regel so mit meinen Texten.
Denn in der Regel schreibt sie Predigten für den Gottesdienst. Ihre Geschichte beim Preacher Slam heißt, ich habe Gott in die Toilette gehängt.
Manche könnten meinen, dass das Gotteslästerung ist, aber ich dachte, ich tue Gott was Gutes. Auf Partys zum Beispiel. Da ist sein Zimmer unglaublich beliebt. Alle wollen sie da rein. Selbst meine atheistischen Freunde, die sonst nicht so viel von ihm halten, stehen in Schlangen vor seiner Tür an. Manche drängeln sich sogar vor, weil sie meinen, sie müssten dringender rein als andere. Einige lassen ihm ein halbvolles Bier da, andere rauchen mit ihm einen Joint. Und ja, Gott sieht auch, wenn du deine Hose runterlässt und endlich loslässt und alles, was dich belastet, rauskommt. Der ganze Kummer, der ganze Ärger, der ganze Schmerz, die ganze Wut, die ganze Scheiße. Deshalb habe ich Gott in meine Toilette gehängt, weil ich dachte, ich tue ihm was Gutes.
Und so wie das Publikum einen Einblick in unterschiedliche Glaubensrichtungen bekommt, bekommen auch die Teilnehmer Anregungen für ihre eigene Performance, wie Rabbiner Walter Rothschild vor der Veranstaltung erklärt.
Ein Hauptproblem für alle Geistliche, würde ich sagen, egal welche Religion, ist, wenn man immer in Dienst ist, hat man keine Gelegenheit, anderen zuzuhören. Man hat keine Ahnung, was die anderen Techniken gibt, Tricks, Witze, was auch immer.
Als der 65-Jährige dann die Bühne betritt, merkt man ihm die langjährige Predigtroutine an. Auch die jungen Poetry-Slammer kleben an den Lippen des Rabbiners, der ebenso wie der Anhänger des Bahai-Glaubens zuvor das Universelle Gottes hervorhebt.
Das soll das Ziel sein, diese Einzigartigkeit Gottes anzuerkennen. Der Gott, der mein Gott ist, der unsere Gott ist, aber auch der Gott des gesamten Menschheit ist. Der verlangt von uns nicht mehr, aber auch nicht weniger, als dass wir das akzeptieren. Es ist nicht einfach, aber es ist auch nicht langweilig, ein Mensch zu sein. Gott sei Dank.
Nach der Pfarrerin und dem Rabbiner geht der Preacher Slam mit einem Wortfeuerwerk von Jasmin Eihahn zu Ende. Wieder mehr Slam als Preacher, aber abwechslungsreich.
Ich gebe euch Poesie und dazu noch ein paar Fakten, denn jeder hat eine Meinung, aber schweigt dann nach ein paar Takten.
Der erste interreligiöse Preacher Slam in der Berliner Urania ist ein Wettbewerb, der eigentlich keiner ist, sondern vielmehr dem Titel der Veranstaltung One Love, One God Tribut zollt. Und es zeigt sich, dass bei einem Slam auch echte Prediger bestehen können, selbst wenn am Ende zwei Poetry-Slammer gewonnen haben.
Und Predigen hat eben doch viel mit Performance zu tun. Elmar Krämer hat vom ersten interreligiösen Preacher-Slam in Berlin berichtet. Städte, so könnte man meinen, sind gerade in Europa Orte, an denen sich Gott schlecht finden lässt, an denen Religion einfach kaum eine Rolle spielt. Historisch begann ja hier der Verlust der sozialen Bindungskraft der Kirchen. Hier haben sich kommunistische Arbeiterbewegungen gegründet. Hier haben Menschen erfahren, dass sie auch ohne Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde sozial integriert sein können. Hier lässt sich also das, was Soziologen als Säkularisierung der Gesellschaft beschreiben, am besten beobachten. Einerseits. Aber andererseits sind Städte ja auch Orte, an denen sehr viele verschiedene Religionsgemeinschaften zusammenkommen, wo sich Neues entwickelt und wo auch Mischformen entstehen. Mit dieser vielfältigen Realität beschäftigt sich Irene Betschi. Sie ist Professorin für entstehende Religionen und neue Spiritualität in Lausanne. Und sie hat unter anderem in Potsdam, aber auch in der Schweiz geforscht. Ich habe vor der Sendung am Rande einer Konferenz mit ihr gesprochen und habe sie zunächst gefragt, welche Beobachtungen zum Platz von Religion im städtischen Raum sie bei ihrer Feldforschung in Potsdam gemacht hat. Das ist ja immerhin eine Stadt, die sich wohl als postsozialistisch bezeichnen lässt und in der sich über 80% der Einwohnerinnen und Einwohner keiner Religion zugehörig fühlen.
Ja, die Potsdam-Studie, das war eine sehr interessante Erfahrung für uns, weil wir dachten tatsächlich, dass wir sie ja in ganz kurzer Zeit das Wichtigste so erfassen konnten und dachten, ja, die paar Kirchen, die man so sieht und die wenigen Gebäude, die sichtbar sind, auch orthodox und so, da fragen wir kurz nach. Und dann haben wir aber entdeckt, dass wir dann jahrelang eigentlich Forschungsmaterial hatten und viele kleine Gruppen gekommen waren, wieder gegangen waren, einige ihren Platz wechselten auch innerhalb der Stadt, nicht immer die gleichen Räume hatten, in einem Raum manchmal verschiedene Religionsgemeinschaften wohnten, sich die Räume ausleiten, und dann fanden wir das so unglaublich spannend, dass wir wirklich dann ein sehr dickes Buch daraus gemacht haben.
Und was waren das für kleine Gruppierungen? Waren das sozusagen Untergruppierungen doch der großen christlichen Gemeinschaften oder waren da auch Glaubensrichtungen dabei, von denen Sie nie gedacht hätten, dass die überhaupt existieren?
Einerseits natürlich die größte Vielfalt ist innerhalb des Christentums tatsächlich einige geschichtlich so definierte Gruppen, die schon länger natürlich in Brandenburg auch sind, die Gruppe der Altlutheraner oder also die selbstständige lutheranische Kirche, aber auch zum Beispiel neuapostolische Kirche und natürlich auch neue Gruppen auch innerhalb des Christentums, die durch die Migration gekommen sind, pentekostale Gruppen. Es gibt einige Gruppen, die zwar zum Beispiel in Potsdam leben, aber nicht also als Individuen leben, aber zum Beispiel ihren Raum in Berlin haben, Zeugen Jehovas, Adventisten. Aber die leben trotzdem in Potsdam. Und dann Freikirchen, baptistische, Täufer, sonst Kirchen. Von denen gibt es wirklich ganz viele. Das ist die größte Gruppe, also mit Untergruppen natürlich. Das ist wirklich eine ganz unglaubliche Vielfalt, die wirklich bedingt ist auch durch die ganzen Migrationswellen, die schon vor langer Zeit sozusagen kamen mit den Hugenotten und mit den großen Kriegen auch, also auch die französische Kirche natürlich, reformierte, also innerhalb auch des evangelischen Raumes und dann die katholische Kirche. Und dann gibt es auch verschiedene Gruppen, die verschiedene Sprachen reden innerhalb dieser Gruppen, auch manchmal einfach bedingt aus dieser Migrationsschiene. Und kleinere Gruppen außerhalb des Christentums gibt es auch, also es gibt zum Beispiel die Baha'i, wobei die Gruppe sich in den Privaträumen zum Beispiel trifft, die haben keinen eigenen Raum. Und dann Gruppen wie natürlich jetzt die Muslime. Da gibt es natürlich auch neue, dazugezogene Gruppen, die inzwischen auch schon eine gewisse Wichtigkeit haben. Auch die jüdische Gemeinde, die hat sich entwickelt, sehr stark. Einerseits die Personen, die aus Russland gekommen sind, aber auch aus Israel neue Personen. Also gibt es auch schon innerhalb einer kleinen sozusagen Menge von Leuten ganz große Unterschiede.
Migration, das haben wir jetzt gehört, ist ein starker Faktor für eine religiöse Pluralität, aber es ist wahrscheinlich nicht der einzige. Städte sind sicher auch Orte, wo man Neues ausprobiert, wo man aus einer traditionellen Glaubensgemeinschaft sich verabschiedet und eine neue gründet oder Mischformen entstehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Stadt, das ist das Interessante, glaube ich, an dieser Stadtforschung, ist, dass man wirklich sieht, man kann durchaus gleichzeitig zum Beispiel politisch aktiv sein oder sehr wissensorientiert und damit zum Beispiel durchaus seine eigene Religiosität und Spiritualität mit Wissensformen verbindet. Also es ist nicht wie eine ländliche Form von konservativem Glauben, sondern es ist durchaus im Austausch da mit auch politischen Fragespielen, also Genderfragen oder Toleranzfragen, und durchaus die in der Stadt da sind, ja.
Sie haben auch Forschung in Lausanne gemacht. Das ist nun kein postsozialistischer Kontext, sondern historisch protestantisch geprägt. Merkt man das heute, dass also die Geschichte eine andere war, oder findet sich da letztendlich die gleiche religiöse Vielfalt, oder hängt das eben mehr von Migrationsfaktoren als von historischen Faktoren ab, was da heute an Religionsgemeinschaften zu finden ist?
Nee, ich glaube, die historischen Faktoren, vor allem mit Potsdam auch, also was man auch immer vergleicht mit Potsdam, ist schon sehr wichtig, weil wirklich viele, also meine Toleranzedikt in Potsdam überhaupt geschichtlich, also es gab schon sehr, sehr früh Orthodoxen, die das Heer einfach brauchte, sozusagen von dem König gerufen. Also da gibt es ganz gewisse Dynamiken, die es wirklich in anderen Städten nicht gibt. In Lausanne ist auch das Interessante, also wir haben die Stadt Lausanne und Genf auch erforscht, und das sind auch Grenzgebiete an der Grenze mit Frankreich, und da gab es zum Beispiel bei der Reformationszeit lange Kämpfe zwischen katholischen und evangelischen oder calvinistischen Traditionen, die wirklich auch ausgetragen wurden. Und teilweise sind auch Städte da, die zum Beispiel auf gewissen Städten sich befanden, wo zum Beispiel die Waldenser da durch nach Lausanne gekommen sind, die es zum Beispiel jetzt mit Potsdam nicht gibt. Also in Potsdam gibt es eine andere Dynamik. Aber was auch wichtig ist, ist, glaube ich, innerhalb dieser Kirchen oder der Gemeinden, die schon immer da waren, also sozusagen die Platzhirsche, auch da verändert sich sehr viel in der Stadt. Und das Profil der urbanen Gemeinden ist wirklich ganz anders. Also die müssen mit Fragen umgehen, mit denen man vielleicht auf dem Land nicht umgehen muss. Prostitution oder was man so neben auch vor der Tür praktisch sehen kann. Und eine große gemischte Gesellschaft einfach, auch kulturell. Sehr interessant zum Beispiel diese Freikirche in Potsdam, die in einem Kabarett ihre Gottesdienste hält. Das geht wirklich auch darum, man hat nicht Angst vor diesem urbanen, sehr säkularen Umfeld, sondern man geht da rein und macht damit etwas. Ja.
Auch die Sozialwissenschaft hat sich mittlerweile meistens von der Säkularisierungsthese verabschiedet und festgestellt, dass das also nicht der einzige Trend ist. Jetzt gibt es die Rede von postsäkularen Gesellschaften. Was ist damit gemeint? Heißt das, man hat einen Prozess der Säkularisierung, der Zurückdrängung von Religion aus der Gesellschaft, nennen wir es vielleicht so, durchmacht und jetzt kommt wieder mehr Religion? Oder heißt das, im Grunde gab es nie nur die Säkularisierung, sondern die Religion ist immer da gewesen und kam in neuen Formen dazu?
Also es ist natürlich ein sehr umstrittener Begriff, der Postsäkularisierung oder Postsäkularismus. Ich glaube, was man festhalten kann, ist, Postsäkularismus heißt nicht, dass Säkularismus nicht war. Also es war immerhin, damit ist man einverstanden, es ist ein Prozess entstanden, bei dem wirklich der Platz der Religion in der Gesellschaft verändert wurde. Und also ganz stark im Sinne von die Macht, die Religion hatte, religiöse Traditionen und Institutionen auf die Menschen, auf ihrer kognitiven, kulturellen und wirklich auch lebenden Ebene, ist einfach kleiner geworden. Auf jeden Fall, es ist individualisiert und privatisiert worden. Mit dem Begriff, was interessant ist, ist, wenn man mit dem Begriff meint, dass man vielleicht die Säkularisierung als nicht mehr einfach als alleinige These halten kann. Also die reicht nicht mehr aus. Also was passiert in den Gesellschaften heute, kann man nicht nur erklären, indem man sagt, dass die Religion schrumpft und es geht zurück. Es entstehen wirklich neue Formen. Es entstehen neue Formen auch um gewisse Begriffe, die die ganze Säkularität, Religionsposition auch in Frage stellen. Eben typisch Leute, die von Spiritualitäten reden. Für sie ist das genauso säkular wie religiös oder beides oder keines der beiden. Also es gibt so Formen, die nicht mehr so traditionell sind, die nicht mehr diesen Platz brauchen, wie die Traditionen es wollten, mit Häusern und mit Tempeln, sondern sie sich vielleicht auch außerhalb finden oder individuell oder das Verbinden mit Sport, Verbinden mit wirtschaftlicher Aktivität auf ganz anderen Ebenen. Und das muss man wirklich sehen. Wenn man das nicht sieht, dann verpasst man wirklich die Entwicklungen heute.
Das heißt auch, man kann religiöse Vielfalt jetzt nicht nur dadurch beschreiben, dass man die Gotteshäuser in einer Stadt zählt.
Nee, auf keinen Fall. Ja, im Gegenteil, wir sind ja gerade jetzt in einem Gotteshaus hier und es wird überhaupt nicht das Gotteshaus gebraucht. Also die meisten Gotteshäuser verändern sich sowieso. Einige bleiben in den, sozusagen in den Gemeinden und werden weiterhin gebraucht, aber viele verändern sich. Und es gibt ja jetzt Kletterräume, Konzerträume, Cafés, alles Mögliche in diesen Häusern. Und viele neue Religionen haben auch gemerkt, das ist nicht das, was sie wirklich am meisten wollen. Es gibt natürlich große Projekte, auch es gibt natürlich, klar, muslimische Gruppen wollen auch ihre Moschee in gewissen Städten und andere fragen auch immer wieder, die Synagoge, es ist immer wieder ein Thema, natürlich, das gehört auch zur Tradition, aber es ist überhaupt nicht das Einzige. Viele Leute fühlen sich wohl, zum Beispiel in der Natur ein Ritual zu machen oder in einem anderen Raum, wo wirklich Religion anders gelebt wird.
Und schon der Begriff Gotteshaus ist einer, der von den abrahamitischen Religionen geprägt ist und der eigentlich als wissenschaftliche Kategorie auch gar nicht alle Religionsorte erfassen kann, oder?
Ja, viele gehen zum Beispiel auf das Wort Tempel zurück oder einfach Raum, der irgendwie benannt wird. Aber es ist schon interessant, wie trotzdem diese Häuser als Gedenkstätten oder als architekturale, wirklich wichtige Punkte in den Städten auch behalten werden wollen von Personen, die überhaupt nichts mehr mit Religion zu tun haben. Also wenn man wirklich eine Kirche oder eine Kathedrale wegnimmt, dann verändert man die ganze Struktur dieses Stadtteils. Und das wollen die meisten nicht. Also viele Leute, obwohl sie überhaupt nichts mehr mit Religion zu tun haben oder wenig, möchten aber trotzdem, dass das so als Zeichen der Vergangenheit und Identität oder was auch immer für sie da bleibt. Auch als ästhetisches Zeichen. Ja.
Und wenn Sie nun als Sozialwissenschaftlerin den Auftrag bekommen, die religiöse Vielfalt in einer Stadt X zu erforschen, wie stellen Sie das an?
Ja, inzwischen haben wir dank dieser Studie auch in Potsdam diese 6 Kategorien herausgefunden. Und das ist, glaube ich, für uns ein guter Vorschlag. Also wir fragen immer kurz, woher, also was ist die Geschichte dieser Gemeinde, dieser Gruppe? Also wir gehen eher davon aus, dass nicht nur Einzelne, sondern wirklich irgendwo eine Gruppe auch ist. Ob sie in einem Haus ist oder nicht, ist eine zweite Kategorie. Also die Geschichte, was die Gemeinde tut und nicht nur religiös, sondern die meisten tun vieles, Soziales, kulturell, die singen und kümmern sich um Kinder, basteln um die älteren Personen und so weiter. Wirklich, das ist meistens eigentlich der größte Teil ihrer Aktivität und der kleinste Teil ist eigentlich Ritual. Und dann geht es darum, wie organisiert sie sich? Hat sie Geld? Woher nimmt sie das Geld? Wer ist bezahlt für welche Stelle? Wer nimmt die Entscheidungen? Wer macht mit? Und dann geht es um das Haus, genau, ganz konkret. Ist das ein wichtiges Haus? Manchmal entstehen Häuser, bevor die Gemeinden fast entstehen. Und manchmal hat eine Gemeinde lange, lange kein Haus und sucht, ist auf der Suche ständig nach einem Haus, irgendwo, wo sie sich treffen kann. Und die Häuser haben Geschichte, das ist sehr wichtig. Und dann geht es auch darum, welche Außenbeziehungen diese Gemeinde hat. Also wie verkauft sie sich oder wie geht sie an die Öffentlichkeit oder wie wird sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen? Ist das ein Thema? Und da ist ein großer Unterschied zwischen den Gemeinden auch. Ja.
Und wie stellen Sie aber dann sicher, dass jetzt eine, sagen wir mal, ein türkischer Kulturtreff nicht in diese Rubrik religiöse Vielfalt reinfällt, wenn das jetzt ein ganz bewusst säkularer Treff ist, aber der ja trotzdem seine Rituale haben kann?
Das Beste ist wirklich empirisch zu forschen. Also da geht man da rein, da macht man mit, macht man Interviews länger. Und ich glaube, es ist sehr wichtig für Forschende auch ein bisschen Distanz immer zu behalten zwischen dem, was die Leute sagen und was man selber sagt. Das ist immer sehr schwierig. Man wird immer kritisiert sehr gerne, manchmal auch sehr lieb kritisiert in dem Sinn, aber keiner mag das genau so, wie wir es sagen, weil wir sagen es natürlich anders. Die Forschenden haben ihren eigenen Wortschatz. Und wenn es für uns vielleicht ein Ritual ist und wir definieren das irgendwie so, ist es wichtig, dass wir sagen, wie wir das definieren und das trotzdem da vielleicht reinnehmen. Aber in vielen Fällen muss das nicht unbedingt sein. Also wenn die Leute überhaupt wirklich mit dem Religionsbegriff nichts zu tun haben wollen, dann muss man es schon auch respektieren irgendwie.
Und haben Sie eine Definition von Religion, die Sie da verwenden? Also wenn eben jetzt jemand kommt und sagt, also wir sind doch keine Religionsgemeinschaft, würden Sie dann sagen, aber ich sehe bei Ihnen diese und diese Kriterien und deswegen sind Sie in meiner sozialwissenschaftlichen Definition eben doch eine Religionsgemeinschaft?
Also was wir gemacht haben jetzt mit dieser Studie und was wir öfters auch machen, wir sagen dann wirklich auch im Titel Religionsgemeinschaft und Weltanschauungsgemeinschaft, also dass wir doch nicht die Leute zu stark dann wirklich fremd sozusagen zuordnen. Also der Religionsbegriff ist schon ein sehr weiter. Also es gibt einige Religionsbegriffe, zum Beispiel, die sagen, nur wenn Kollektivität da ist und Gottesbezüge zum Beispiel oder Transzendenzbezüge. Wir dachten, es reicht eigentlich, wenn man gut einerseits schon irgendwie das Bedürfnis hat, das nicht nur ganz individuell zu erleben, sondern dass es eine Sphäre ist des Lebens der Menschen, die sich auch kollektiv ausdrückt, die aber sich auch bezieht auf Fragen, die unerklärbar sind oder die irgendwie ein anderer, auf eine andere Ebene der Existenz hinweisen. Etwas, das nicht unbedingt direkt pragmatisch und ganz konkret vor den Leuten ist, sondern sich entweder eben auf diese Gefühlsebene oder Transzendenz oder einfach eine andere Ebene irgendwie hinweist, die nicht unbedingt diejenige, die rein immanent ist.
Und das kann aber auch eine Yoga-Gruppe zum Beispiel sein.
Ja, Yoga kommt ja eigentlich aus einem religiösen sozusagen Hintergrund und es gibt Yoga-Gruppen, die wirklich nichts damit zu tun haben mit dieser Definition, aber bei vielen Yoga-Praktizierenden ist tatsächlich ein Begriff der Spiritualität vorhanden und es gibt wirklich viele Yoga-Lehrer auch, die das sehr seinen Weg sozusagen, seinen spirituellen Weg praktizieren und wir haben viele Yoga-Gruppen oder Yoga-Schulen, je nachdem, behalten auch in der Studie.
Auch in säkularen Städten sucht man also Gott, aber nicht nur in den großen Gotteshäusern. Darüber sprach ich mit der Ethnologin und Religionswissenschaftlerin Irene Betschi. Übrigens im Berliner Umweltforum. Das ist eine zum Konferenzzentrum umgebaute Kirche. Irene Betschis zusammen mit Johann Hafner verfasste Studie hat den Titel Glaube in Potsdam und ist beim Ergon Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Auch wenn die Bindung an die großen Kirchen abnimmt, ihre großen alten Gotteshäuser haben immer noch Anziehungskraft. Und zwar auch für Menschen, die mit christlicher Tradition nichts mehr oder überhaupt noch nie etwas zu tun hatten. Sie kommen dann nicht unbedingt als Betende, sondern eher als Touristinnen und Touristen, zum Beispiel in den Kölner Dom. Das stellt das Personal vor ganz neue Herausforderungen und ermöglicht andererseits interreligiöse Begegnung. Christian Röther ist dem nachgegangen.
Herzlich willkommen in den Hohen Dom in Köln.
Zur Mittagszeit im Kölner Dom. Eine Lautsprecheransage lädt zum Gebet ein. Und das gleich in 10 verschiedenen Sprachen. Von Niederländisch bis Chinesisch. Der Dom ist ein Tourismusmagnet. Er zieht Menschen aus der ganzen Welt an. Laut der Domverwaltung kommen aktuell im Jahr 6 Millionen Gäste. Das sind pro Tag im Schnitt mehr als 16.000. Deshalb stößt der Dom auch schon mal an seine Kapazitätsgrenzen, obwohl er fast 150 Meter lang ist und bis zu 85 Meter breit.
Man muss ja daran denken, dass der Dom 1248 geplant wurde und begonnen wurde. Er ist zwar erst vollendet 1880, aber nach den damaligen Plänen aus dem Mittelalter.
Robert Kleine hat beim Kölner Dom ein wichtiges Amt inne. Er ist der Domdechant.
Damals hat natürlich keiner damit gerechnet, dass solche Massen in den Dom hineinkommen, sondern der ist als Bischofskirche gebaut worden, damals in Köln. Er ist auch gar nicht auf so viele Menschen ausgelegt.
Deshalb ist im Dom immer Aufsichtspersonal unterwegs, die Domschweizer. Gut zu erkennen an den roten Roben. Die ca. 30 Frauen und Männer arbeiten in Schichten.
Wenn allzu viele Menschen in den Dom kommen, dann müssen wir auch im Advent notfalls mal kurz stoppen, damit auch die Besucher wieder herausgehen können, bevor wir neue in den Dom hineinlassen. Das sind zwar einige Tausend, die parallel in den Dom hineinpassen, aber manchmal, gerade im Advent, wenn viele zum Weihnachtsmarkt kommen und dann den Dom auch besuchen, ist das schon an der Grenze.
Und es geht im Dom ja auch nicht nur um den Tourismus. Das Wichtigste sind nach wie vor die Gottesdienste, sagt Robert Kleine. Als Domdechant ist er verantwortlich für die Liturgie. Jeden Tag werden im Dom mehrere Messen gefeiert, dazu Andachten und das Mittagsgebet. Der Besucherstrom wird dann kurz gestoppt. Und tatsächlich, wo eben noch Dutzende Menschen unterwegs waren, leeren sich die Gänge, als mit der Orgel das Gebet beginnt. Dafür füllen sich die Bänke vor dem Altar. 100 Menschen sind es bestimmt, an einem ganz normalen Werktag mittags um 12.
Nach dieser musikalischen Einstimmung begrüße ich Sie sehr herzlich zum Mittagsgebet hier im Kölner Dom.
Ob die Menschen wirklich zum Beten gekommen sind oder um die Orgel zu hören oder einfach aus Zufall, das weiß man natürlich nicht. Weil der Dom Menschen aus aller Welt anzieht, ist er auch ein Ort der interreligiösen Begegnung, so Domdechant Robert Kleine.
Es wird schon versucht, auch ein wenig von dem, was der Glaube in diesem Gebäude abbildet, auch den Menschen zu erklären, ob das jetzt eine andere Konfession ist oder aber auch jemand, der eben aus einem islamischen Land kommt oder ein Buddhist.
Im Dom begegnen sich Menschen ganz unterschiedlicher Religionen und das jeden Tag tausendfach. Man kann also sagen, der Tourismus spielt eine wichtige Rolle im interreligiösen Dialog. Und nicht nur im Kölner Dom, sagt der Religionswissenschaftler Michael Stausberg.
Für mich ist Tourismus ein ganz zentrales Medium auch des Religionskontakts. Ich glaube, für die meisten Menschen begegnet man anderen Religionen, vor allen Dingen im Medium Tourismus, jedenfalls hautnah.
Michael Stausberg ist gebürtiger Kölner. Als Professor im norwegischen Bergen beobachtet er mit wissenschaftlichem Interesse,
wie sich Tourismusbehörden für Religion interessieren, ne? Weil Religion halt ein existierender Attraktionsreservoir darstellt, das man dann vermarkten kann. Deshalb sind auch Städte oder Regionen sehr daran interessiert, dass religiöse Infrastruktur, die im Alltag weniger genutzt ist, da auch zugänglich bleibt.
Tempel, Moscheen, Synagogen, Kirchen, Klöster, Pilgerwege. Sie alle locken Reisende aus aller Welt in bestimmte Regionen. Beim Kölner Dom sind es noch mal mehr Gäste geworden, seit er 1996 zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt wurde. Das interreligiöse Publikum bringt aber auch Herausforderungen mit sich, erzählt Robert Kleine.
Das erleben wir, dass immer mehr aus Kulturkreisen kommen, denen Kirchen ganz fremd sind, wo das vielleicht auch die erste Kirche ist, die sie besuchen. Da muss ich auch noch einmal anders vielleicht Ihnen erklären, was die Kirche ist, weil in unserem abendländischen Kulturkreis, wenn ich das mal so sage, weiß man, was eine Kirche ist, was man da macht. Und das müssen dann unsere Domschweizer schon mal erklären.
Da das manchmal ganz schön viel werden kann, werden die Domschweizer unterstützt von zusätzlichem Sicherheitspersonal.
Hier ist ja direkt die Hohe Straße, die Einkaufsstraße. Manchmal gehen Leute auch gedankenlos einfach mit ihrem Hamburger oder so rein. Das ist aber ein Stopp.
Rufen, Rennen, Picknicken. Das alles kommt im Dom immer wieder vor, bedauert Domdechant Robert Kleine.
Das ist in den letzten Jahren etwas schwerer geworden, bis zur Tradition hin, dass ich erklären muss, dass das Weihwasserbecken am Anfang daran erinnert, dass ich getauft bin, dass ich da meine Finger eintauche in das Wasser. dass das Wasser aber nicht ein Waschbecken ist oder ein Spucknapf.
Bitten wir nun zum Abschluss des Mittagsgebetes um den Segen Gottes.
Nach dem Mittagsgebet sind die Gänge sofort wieder gut gefüllt, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Vom Gottesdienstmodus zurück in den Tourismusmodus. Mancher filmt seinen kompletten Rundgang, andere fotografieren die heiligen Figuren. Und am meisten werden vermutlich Selfies geschossen.
Die laden eigentlich auch ein, dass man sich mal hinsetzt, denn eigentlich erlebt man den Dom am besten, indem man sitzt, dass man auf sich wirken lässt und man ganz nach oben 42 Meter hoch guckt, nach vorne. Da sieht man manchmal mehr, als wenn man jedes Fenster mit dem Handy aufnimmt.
Ganz hinten in der letzten Reihe sitzen nach dem Mittagsgebet zwei junge Männer. Sie kommen aus Südkorea und sagen, der Dom gefällt ihnen richtig gut.
It is a very good architecture.
Oh, very good. I love Catholic.
Er liebe das Katholische, meint einer der beiden. Es sei sein erster Besuch in einer Kirche. Denn katholisch seien die beiden nicht. Sie hätten gar keine Religion.
I have no religion, yeah. Any religion.
Da ist er also wieder. Der Tourismusmagnet als interreligiöser Ort. Der Kölner Dom als Raum, in dem sich Menschen mit einer anderen Religion beschäftigen, mit der sie sonst selten oder nie in Kontakt kommen.
Wir wünschen Ihnen einen guten Aufenthalt in Köln und Gottes Segen.
Was es bedeutet, wenn ein Gotteshaus zum Tourismusmagnet wird, darüber berichtete Christian Röther. Fitnessclubs sind Orte, an denen sich der eigene Körper modellieren lässt. Und Orte, mit denen sich viel Geld verdienen lässt. Die großen Ketten sind überall zu finden, hier ebenso wie in den USA. Im kalifornischen Oakland hat Arndt Peltner eine etwas andere Muckibude gefunden. Eine, in der das Wort Gottes präsent ist. Denn der Betreiber ist ein Pastor.
An der Ecke Broadway und 25. Straße in Downtown Oakland steht ein Flachbau. Eigentlich nicht weiter auffallend, wären da nicht ein paar riesige Letter. God's Gym. Und zwischen den beiden Wörtern das Bild eines sehr muskulösen Jesus, der vor einem Kreuz und gesprengten Ketten steht. We care, wir kümmern uns, lautet eine Leuchtschrift im Fenster. Seit 30 Jahren unterhält Gary Shields hier seinen Fitnessclub der etwas anderen Art.
I embrace the faith in 1987.
Ich habe 1987 zu Gott gefunden. Damals war ich in mir selbst gefangen. Etwas Linderung bekam ich durchs Gewichtheben und Bodybuilding. Vorher hatte ich 10 Jahre lang geboxt und eher andere aggressive Sportarten betrieben. Und so habe ich den Kraftraum am Anfang Iron Pit Gym genannt, denn das war es für mich. Ein Iron Pit ist der Gewichthebebereich auf einem Gefängnishof.
Ein Iron Pit ist eine Weightstation on a prison yard.
Seine Kraftbrüder waren damals vor allem ehemalige Strafgefangene, die sich in diesem Iron Pit wohlfühlten. Doch dann kam Ende der 90er Jahre jener Tag, an dem sich alles änderte.
Und dann, eines Tages, fuhr ich hierher und dachte mir, das war's. Ich griff mir schwarze Farbe und malte einfach den Namen über. So einfach war das. 2 Monate lang stand da nichts. Und ich betete zu Gott, er solle mir sagen, wie ich das hier nennen soll. Und er sagte, God's Gym. Und ich antwortete ihm, ich weiß, es ist dein Fitnessclub. Alles in meinem Leben gehört dir.
Hier wird weder Eye of the Tiger von Survivor gespielt, noch Gospelmusik. Und doch dreht sich alles ums Pumpen. Kraftmaschinen, Freihanteln, Gewichte, Fitnessräder und Laufbänder, alles steht eng nebeneinander. Der 57-jährige Gary Shields oder Big G oder Brother Gary, wie er auch genannt wird, macht keinen Hehl daraus, dass in diesen verschwitzten 4 Wänden Gott zu Hause ist.
Wenn hier jemand reinkommt und mich fragt, warum das hier God's Gym heißt, dann antworte ich nur zu gerne, er ist der Schlüssel zum Erfolg in meinem Leben. Wie würdest du es denn nennen? Joe's Muckibude?
So what would you call it, Joe's Gym?
Gary Shields ist hochgewachsen. Breite Schultern, dicke Oberarme, ein paar Tätowierungen sind zu sehen. Er erzählt gerne und viel, lacht dabei, aber ihm laufen bei seinen Erzählungen auch mal die Tränen herunter, vor allem dann, wenn er über seine persönliche Beziehung zu Gott spricht. Shields erzählt, dass er um Mitternacht alleine mit dem Training anfängt, dabei Gospelmusik oder die Bibel als Audiobook anhört, danach frühstückt, um schließlich den Kraftraum für seine Kunden vorzubereiten. Es gibt keine Laufkundschaft wie bei den Fitnessketten, er legt Wert auf das persönliche Training. Und immer wieder liest er zwischendrin in der Bibel.
Das führte auch dazu, dass Leute kamen und mich danach fragten. Es folgte ein Bibelstudium mit anderen. Ich bin nicht ausgebildet, aber ich rede von der Güte Gottes und was das in der Heiligen Schrift bedeutet und wie sich das auf mein Leben auswirkt. Wie ich nach dem, was in der Bibel geschrieben steht, lebe. Und das führte zur Straßenmissionierung, dazu, dass ich erst Assistenzpastor und innerhalb von 2 Jahren Pastor wurde. Fühlst du, was ich sage?
That led, right, to me pastoring 2 years. You feel what I'm saying?
Shields hat eine Mission, den Gospel, das Wort Gottes, zu verbreiten. Und doch, er zwingt es niemandem auf, der zu ihm kommt. Dafür ist er dann doch zu sehr auch Geschäftsmann.
Oh, everybody comes to God's gym, man.
Mann, jeder kommt zu God's Gym. Atheisten, Gläubige, Muslime. Sie kommen nicht unbedingt hierher, weil das hier God's Gym ist. Sie kommen, weil wir uns um sie kümmern. So steht's ja auch im Fenster. We care. Ich kenne die Namen von all den 200 Menschen, die regelmäßig hier durch diese Tür kommen. Ich kenne sie, denn ich bemühe mich um sie. Wenn ihnen das egal oder unangenehm wäre, würde ich mit ihnen nichts zu tun haben wollen. Gut, richtig und wahr.
If they're uncomfortable being around good, good, right and true.
Er sei ehrlich zu jedem, der zu ihm kommt, betont er. Einen Schwarzenegger könne er nicht aus jedem machen, erklärt er mit einem Lachen. Und doch, Bodybuilding, Fitness und Krafttraining hat für ihn viel mit Gott zu tun. Pumping Irons sei durchaus in Gottes Sinne.
Ann Peltner hat God's Gym im kalifornischen Oakland für uns besucht. Und wenn Sie wissen wollen, wie es da aussieht, dann werfen Sie doch einen Blick auf unsere Webseite deutschlandfunkkultur.de/religionen. Da können Sie Bilder sehen und diesen und auch andere Beiträge nachlesen oder noch einmal hören. Fürs Zuhören bedankt sich und am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber.